What's up? It's your boy Aaron from Game Grumps, and I'm here to tell you, you're listening to Radio Ravnica, the best dang show that ever was on the internet, and you're listening to it right now, and it's happening in your face.
Radio Ravnica Folge 304. Heute mit den Themen: Bekommen wir etwa 6 Marvel Booster Sets im Stile von Spider-Man? Darüber hinaus noch die Frage: Sabotieren zu hohe Preise Universe Beyond? Und wir schauen uns Magic nach Edge of Eternities an. Denn stimmt, es gab ja eigentlich noch ein In-Universe-Set zwischen den ganzen Universe Beyond News. Zu guter Letzt, wenn wir Zeit haben, Ask Us Anything. Aber zuerst mal, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, ich bin ein bisschen platt vom Wochenende. Ich war viel unterwegs. Berlin hin, Party, Berlin zurück, Siegen, Krönchenkorn. Das war schon viel. Dementsprechend, wenn ich heute ein bisschen leiser bin, vergebt es mir. aber ich gebe mein Bestes. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Dementsprechend schauen wir uns das mal an.
Ja, es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen, nachdem wir letztes Mal schon sehr viel Spider-Man hatten. Aber zunächst der Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Drink, Hydration-Drink, Eistee und Milchshake eures Vertrauens. Und ihr könnt uns unterstützen und dabei, während ich diese Fliege hier verscheuche, und dabei die Getränke genießen von Holy bei weareholy.com/radioravnica und spann 10% mit dem Code Ravnica10. Ich bin immer noch Fan von Multivitamin Saft, will ich schon sagen, Hydration Drink. Bist du noch beim Pina Colada oder?
Pina Colada und tatsächlich habe ich auf der Holy Party ein paar gemischte Getränke bekommen, die zusammen sehr gut geschmeckt haben, die ich aus FSK 18 Gründen hier jetzt vielleicht nicht hier hochsetzen würde. Aber sehr spannend. Dementsprechend, gerade sind die Hydrations noch mal ein bisschen in der Laune gestiegen, weil die kann man echt gut mischen. Ach du Schande, kann ich dir sagen.
Wenn das für euch interessant ist, in irgendeiner Form, sei es auch nur normal zu trinken, was wir auch sehr empfehlen können, dann, wie gesagt, schaut vorbei bei weareholy.com/radioravnica. Code ist Ravnica10. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt mal ins erste Thema rein. Und zwar Spider-Man, Marvel Spider-Man, das nächste Booster-Set, was uns erwarten wird. Wir hatten letzte Woche schon sehr viel über die Karten gesprochen, über die verschiedenen Spider-Männer, über die Comic-Treatments. Aber was uns noch gefehlt hat, war die Signature-Karte des Sets. Signature-Karten gibt's seit diesem Jahr. Das hat angefangen bei Innistrad Remastered mit den Edgar Markov. Dann hatten wir den Ether Spark. Wir hatten den Mox Jasper aus Takir, glaube ich. Bei Edge of Eternity war's da Tesseret, ja, ne?
Ja.
Genau.
Nee, du warst Tesseret, das war der, war das nicht dieses The Void irgendwas?
Ach ja, so Sophoria oder so. Mm. Also dieses schwarze Enchantment, Legendary Enchantment. Genau. Und ich sag mal so, Marvel Spider-Man Magic Set hat sich nicht lumpen lassen und bringt uns einfach einen ziemlich krassen Headliner, der diskutables, und zwar The Soul Stone. Wir bekommen 3 Treatments. Einmal das reguläre Treatment, wo man den Soul Stone in der Hand von 2 Leuten sieht. Dann haben wir ein Thanos Comicbuch Treatment, wo der Soul Stone, der einer der Infinity Stones ist, die man zum Beispiel bei eben Endgame und Infinity War und so in den Filmen auch gesehen hat. Und dann gibt's noch mal quasi das Textless Treatment, was so ein bisschen aussieht wie der Golden Chocobo, aber keine Nummerierung hat. Noch nicht. Also wir wissen noch, also es wird wahrscheinlich keine Nummerierung geben, aber trotzdem eine sehr heiß gefragte Treatment sein, die es nicht sehr häufig geben wird. Was uns und die gesamte Magic Community dazu irgendwie gebracht hat, dass das eben eine indirekte Ankündigung sein könnte für mehr Sets, wenn sie es in dem Rhythmus beibehalten, vielleicht bis zu 6 Marvel-Sets in Zukunft geben werden.
Weil für die Leute, die es nicht wissen, es gibt 6 Infinity Stones,
genau,
die alle verschiedene Power, Macht und sonst was haben und zusammen eben dann eben den Infinity Gauntlet füllen, um die ultimative Macht freizusetzen. Und Soulstone ist einer davon.
Genau, man sieht auch auf dem Thanos-Treatment sehr gut die verschiedenen Slots, die noch zu befüllen sind. Dementsprechend, willst du erstmal kurz sagen, was der Soulstone überhaupt macht? Warum er denn?
Boah, der ist insane. Absolut insane Karte.
Warum er denn außerhalb von sag ich mal, dem Sammelbarkeit auch ziemlich krass sein könnte?
Also zuallererst, das Wichtige dabei ist zu sagen, er kostet nur ein schwarzes, ein farbloses, was halt einfach für 2 Mana schon mal viele Leute aufhorchen lässt. Dann ist er unzerstörbar. er tappt für ein schwarzes. Das heißt, er ist direkt ein Mana Rock, der halt direkt für ein schwarzes tappt und auch ein schwarzes kostet. Dann hat er für ein schwarzes und 6 tappen, wir exilen eine Karte.
Die Kreatur.
Die wir eine Kreatur, die wir kontrollieren. Und harnessen, so ist es richtig, den Soulstone. Und wenn wir den einmal geharnessed haben, wird seine Unendlichkeitsfähigkeit aktiv. Das bedeutet, die Infinity-Fähigkeit ist, zu Beginn des Versorgungssegments bringen wir eine Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spielfeld zurück.
Mhm.
Das heißt, wir müssen einmalig für 7 Mana und tappen eine Kreatur, die wir kontrollieren, exilen. Und ab dann bringen wir zu Beginn jedes Versorgungssegments eine Kreatur aus dem Friedhof, also aus unserem Friedhof, ins Spiel zurück. Jede Runde. Und das ist insanely stark. Alleine schon. Wenn man dann überlegt, dass man in Turn 2 schon spielen kann, um damit Mana zu rampen und den auch im Spiel zu benutzen. Ja. Und wenn man dann irgendwann nicht mehr weiß, wohin damit, einfach nur irgendein Token ist. Es darf ja sogar ein Creature-Token sein. Token exiled. Und ab dann jede Runde aus dem Friedhof. Das ist insane. Insane starke Karte.
Yes, 2 Mana Rocks in Standard. Es muss ja auch sagen, es ist eine Standardkarte.
Oh ja.
Es ist eine standardlegale Karte. Es ist nicht Commander oder so. Ich wollte gerade noch mal kurz doppelchecken, aber nein, es ist den Standard,
Standard.
Spider-Man-Gesicht drauf. Ein unzerstörbarer 2 Mana Rock. Wo wir halt in Standard nicht so viele von bekommen. Ich glaube, der letzte war Iron Crack, was auch ein Legendary aus Bloomberg war.
Ja. Wir hatten mal Chandras Goggles irgendwann mal vor Ewigkeit.
Ja, genau, aber das war auch nur für Chandra Abilities oder sowas.
Ja, oder Infinite Sorceries oder so.
Oder Infinite Sorceries. Genau. Das war immer sehr stark limitiert. Also nicht nur haben wir hier einen unlimitierten 2 Mana Rock in Schwarz, der ist auch noch unzerstörbar und hat noch einen Mana Sink mit drin, die
insane.
Halt immer wieder regenerieren lassen. Also, ich meine, es ist flavorful im Sinne von, wenn man weiß, was der Soulstone in der Marvel-Serie macht. So eine von wegen, du opferst eine Kreatur. So, man erinnert sich an etwaige Szenen aus den Filmen.
Hat sein Liebstes geopfert.
Genau. Und bringt dann halt quasi die Realität wieder zurück. Also man kann Leute halt wieder zum Leben dazu bekommen. Ich glaube, der Soulstone, war das nicht auch das, was irgendwie Ultron aktiviert hat? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es so, das ist ein sehr sehr krasser Stein, der halt sehr viel verändern kann. Und das wird halt in dieser Reanimationsfähigkeit, wenn man den einmal geharnessed hat, dann wieder gespiegelt. Ich meine, es ist ein absolut insaner Two-Drop für Commander, für jedes schwarze Deck. Also nicht mal Mono-Schwarz oder nur Schwarz. Selbst Five-Color könnte den ohne Probleme spielen. Na, wobei da vielleicht am ehesten, aber ich sag mal, bis zu 3 Farben kannst du den halt als Rampiece spielen, einfach nur weil die Upside, ein Reanimation-Spell auf einer unzerspürbaren Artefakt zu haben, halt insane gut ist. Das heißt,
ich finde sogar im Five-Color kann man spielen. Also literally, sobald du Schwarz drin hast, kannst du den spielen, weil was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Richtig, du hast Mana mehr.
Ja. Ja, total. Und es ist halt, also ich bin mir nicht sicher, was sie sich dabei gedacht haben, weil normalerweise, wenn wir über Power Creep reden oder über upgegradete Versionen von anderen Sachen, kommen sie immer mit irgendwelchen Downsides oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Ich glaube, einen ähnlichen Aufschrei gab es beim One Ring das letzte Mal, wo es irgendwie hieß, okay, irgendwie fehlt da die Downside, den One Ring zu haben. Das heißt, dass du deine Seele verlierst.
Mein Leben.
Oder so. Genau, dein Leben, aber auch nicht in der Art und Weise, dass, wie du es ziehst, sondern kannst einfach einen Tappen nochmal ziehen.
Also schlimmer ist es, glaube ich, mit dem The Ring Tempts You, die Fähigkeit, wo man immer mehr dem Ring verfällt, aber eigentlich bekommt man nur mehr Power.
Genau, und ich habe eben schon in der Vorbesprechung gesagt, es gibt diesen Charcoal Diamond, glaube ich, heißt der, den man in schwarzen Decks normalerweise gespielt hat. Das war ein 2-Mana Artefakt, der getappt reinkommt und für Schwarzes tappt. Und das war eine gute Karte. Also das hast du halt in Mono Black gespielt, wenn du halt rampen möchtest. Also wenn ich ersetzt mal 1000 vom Soulstone.
Also es gibt eine einzige Option, die besser ist. Der Charcoal lässt sich mit 2 Roten zum Beispiel casten im Duo-farbenen Deck.
Okay, fair.
Das heißt, es ist, man muss ja auch sagen, man kann ja auch Kleinigkeiten finden, die vielleicht besser sind. Generell muss ich sagen, diese Karte ist insanely stark.
Ja.
Und eigentlich ist, also ich habe so ein bisschen Angst, dass es so der neue Solring 2.0 für Black Decks wird.
Ja.
Und wie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass der nur Mono, ich glaube tatsächlich, dass der in jedem Deck, das irgendwie schwarz und mindestens eine Kreatur spielt, einfach insanely gut kommt.
Total, total. Also das finde ich halt, es ist ein bisschen scary, finde ich, was sie bereit sind halt zu machen, um dieses Set zu verkaufen. Mhm. Und to be fair, der erste Eindruck von dem Set war milde bisher, aber der Soulstone hätte jetzt wirklich Leute nochmal zum Reden gebracht. Also mehrere größere Content Creatoren haben darüber gepostet. Hauptsächlich wie dreist der Power Creep ist. Und wir wollen das auch nicht niederreden, dass der Power Creep hier ziemlich, ziemlich dreist ist für einen 2-Mana-Mana-Rock. Gleichzeitig ist halt so ein bisschen die Frage, würdest du das auch in Constructed sehen? Ist das was, was du in Standard, Pioneer, Modern, Legacy auch sehen würdest, so ein bisschen wie der One Ring? Oder sagst du, dafür ist so ein 2-Mana-Mana-Stone, der erstmal nichts tut, bis du viel Mana hast, vielleicht ein bisschen zu wenig?
Also ich glaube, zumindest für so, also in Legacy kenne ich mindestens ein Deck, das den spielen wird. Das nennt sich Tesserator. Das spielt praktisch jetzt schon solche Sachen. Pioneer ist es, glaube ich, aktuell nicht gut genug für. Es gibt, glaube ich, keinen richtigen Support dafür. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht noch kommen darf. Mhm. Es macht mir noch eher noch Angst, was passieren wird, wenn die anderen Stones in potenziell weiteren Marvel-Sets halt kommen.
Ja.
Und was die dann für Fähigkeiten haben und ob die alle 2 Mana Indestructible Mana Rocks sind, weil das wäre insane.
Also,
wenn wir die für alle Farben bekommen und so weiter und so fort. Und ja, aber ich glaube, sonst in den normalen Constructed Sachen ist es, glaube ich, nicht gut genug. Im Standard kann ich es nicht einschätzen. Standard ist aktuell zu wild.
Ja. Ich habe nur gerade überlegt, weil du gerade Pioneer meintest, selbst in so, sagen wir mal, einer langsamen Variante von einem traditionellen Rakdos Midrange oder Mono Black, könntest du ja Turn 1 Thoughtseize oder Fatal Push, Turn 2 das und Thoughtseize oder Fatal Push, Turn 3 Shielded. Also es ist einfach nur so.
Ja, ist schon gut. Das sind schon so starke Dinger. Kann es gut sein, ja.
Und dadurch, dass es ungetappt reinkommt, macht es halt playable. Ich stimme dir zu, dass es nicht so eine eindeutige Shell gibt, wo es jetzt gerade das reinkommt, aber selbst wenn du nur kurz drüber nachdenkst, ist es halt, selbst in Standard könnte das halt insane gut sein. Also
ja, Standard.
Selbst wenn der später kommt, ist es halt krass einfach. Genau, aber du hast eben schon gesagt, die anderen Stones. Wie gesagt, wir haben 6 Infinity Stones. Sagen wir mal, sie wollen wirklich zu ein Set eine Headliner-Karte von jedem Marvel-Set machen. Und wir wissen ja, dass mehrere Marvel-Produkte in Arbeit sind. Glaubst du wirklich, wir würden noch 6 Marvel-Sets bekommen in jetzt den nächsten Jahren?
Ich glaube tatsächlich, dass sie irgendwann mal angekündigt hatten, dass sie irgendwie 4 Sets machen wollten. Aber ich weiß halt nicht, was jetzt sich da ändert oder was da irgendwie wie passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit Marvel eine längerfristige Partnerschaft eingegangen sind, wenn die Preise stimmen. Das muss man einfach dabei sagen. Also Universe Beyond geht All-Around-Lizenzgebühren. Und wenn die Preise stimmen und sie deshalb zum Beispiel sich gesagt haben, hey, wir scheißen auf Magic Arena und dafür ist der Preis günstig und wir können 6 Sets machen, dass sie diesen Weg gegangen werden sollen. Gehe ich ganz stark von aus.
Ja, also ich meine, das könnte noch sowas sein, man könnte sich noch überlegen, ob das vielleicht dann auch im Zuge von einem, sag ich mal, Commander-Deck plus Collector Booster, so wie wir es bei Fallout irgendwie hatten, dass du dann vielleicht noch mal halt so ein Schwall von Helden als Commander Deck bekommst und dann ist da halt in einem zusätzlichen Produkt irgendwie noch ein weiterer Stone irgendwie mit drin, dass es nicht vollwertige Sets sein werden, aber ich glaube, die Jagd ist sehr eindeutig. Also sie hätten auch nicht dieses Thanos Artwork revealed mit diesem Infinity Gauntlet, der halt diese ganzen Steine noch hat, ohne die Absicht zu hätten, haben alle irgendwie zu füllen, früher oder
dann
später.
Dann wären mehrere Steine in diesem Gauntlet drin, ja.
Genau. Alternativ könnte es natürlich sein, dass der Soulstone nicht der einzige Stein in Spider-Man sein wird. Wobei ich aber sagen muss, irgendwie, also ich bin kein Comic-Mega-Nerd, aber ich habe das Gefühl, dass die Infinity Stones mit Spider-Man nicht so viel zu tun haben irgendwie, oder? Also ich bin mit den Comics nicht so bewandert tatsächlich.
Actually ich kenne die Filme schon tatsächlich, aber halt nicht so viel wie mit vielen anderen. Aber die Infinity Stones sind eigentlich so etwas, das sich durch fast alle Marvel-Zeitalter mal gezogen hat, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich fände es viel lustiger, wenn sie dann irgendwann die Loki-Ding rausbringen und eine Loki-Serie machen, also beziehungsweise eine Set machen, so als 7. Set und man da die Stones einfach an Kamm oder so bekommt, weil in der Loki-Serie machen sich die Steine halt auch lustig und so weiter. Deswegen, das wäre schon spannend.
Das wäre dann für die Charcoal, für die monokolorierten Diamanten, die sind dann quasi bekommen so ein Marvel-Treatment, sind eigentlich abgeschwachte Versionen davon.
Ja.
Genau, also ich find's einfach nur spannend. Also ich glaube, worauf ich hinaus wollte mit diesen Infinity Stones, ich glaube, jetzt alle in ein Set zu bringen und gerade in Spider-Man war, glaube ich, der falsche Platz. Und ich glaube, das wird das einzige Set sein, wo wir nur den Soul Stone sehen werden und die anderen dann später. Aber ja, sag mal, persönlich hättest du Bock auf mehr Marvel-Sets? Glaubst du, das könnte sowas sein, was vielleicht, wenn Spider-Man jetzt nicht das erfolgsversprechende Ergebnis abliefert, das potenzielle, sagen wir mal, Thor-Magic-Set oder Iron-Man-Magic-Set, ob das irgendwie besser funktionieren könnte?
Wenn Spidey es nicht schafft, schafft es keiner. Also es klingt jetzt dumm, vor allem, wenn man jetzt halt, wie ich, nicht so viel mit Spider-Man zu tun hat und nicht so viel damit anfangen kann. Mhm. Aber ich habe mich hier in den letzten Wochen sehr, sehr krass in Zahlen, Daten, Fakten rund um das Marvel und MCU reingegraben, um zu sehen, was wo sind. Mhm. Und Spider-Man ist mit ultra weitem Abstand marktführende Marke für Marvel. Und ich rede hier nicht von Wizard of the Coast rettet Hasbro-Style, was ja auch schon krass ist. Mhm. Ich rede hier von nichts anderes haut so rein wie Spider-Man. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass sie, wenn sie es mit Spider-Man nicht schaffen sollten, es mit keinem schaffen. Ich glaube aber mittlerweile, dass Spider-Man tatsächlich sich gut verkaufen wird, auch gerade die Collector-Booster und so weiter und so fort. Das wird richtig, richtig insane.
Ich glaube auch.
Und was sie dann damit machen, ich fände es halt cool, wenn sie sich nicht so auf einen, also müsste jetzt kein Thor haben, ich müsste keinen Deadpool haben oder so, sondern ich hätte gern so, keine Ahnung, The Avengers Set. Yeah.
X-Men.
Oder für mich ganz, ganz, ganz hart hier, wie heißen sie in Space?
Guardians of the Galaxy.
Guardians of the Galaxy oder Asgardians of the Galaxy mit Thor dabei oder so. Nice. Sowas wäre halt cool. Das Problem ist halt, dass sie damit halt setfüllend meiner Meinung nach das nicht schaffen. Sie haben es bei Spider-Man schon meiner Meinung nach nicht geschafft, das Set zu füllen.
Ja.
Und deshalb müssen sie, glaube ich, einfach Kooperationen aus Franchise. Weil Comics leben ja davon, dass du Iron Man und Spider-Man retten die Welt haben und im nächsten Moment hast du dann Iron Man und Thor bekämpfen sich. Und davon leben ja die Comics tatsächlich so ein bisschen. Und ich glaube, das würde bei den Magic Sets ähnlich laufen.
Gerade im direkten Vergleich mit Final Fantasy fällt es halt schon auf, dass Final Fantasy ist halt fast 40 Jahre alt mit Final Fantasy 1 so. Und da haben die quasi das gesamte Franchise in ein Set gepackt. Und jetzt bekommen wir Marvel, Spider-Man und potenziell Marvel, keine Ahnung, Avengers, X-Men, Guardians of the Galaxy. Und da würde ich schon sagen, da fühlt sich so ein bisschen nach zu viel oder zu wenig Margarine auf zu viel Brot an, so ein bisschen. Dass man dann schon irgendwie abstruse Charaktere oder wie bei Spider-Man sich auf diesen Spider-Verse-Charakter fokussieren muss von den Into the Spider-Verse-Filmen, dass du alle Spider-Man aus verschiedenen Kategorien irgendwie reinholst, um deine Charakter halt zu füllen.
Hm.
Und das ist schon was mir gerade im direkten Vergleich mit Final Fantasy auch aufgefallen ist. Also ich bin auch gespannt. Ich denke, sie haben viel mit Marvel vor. Ich bin auch gespannt, wie dann das Through the Omen Path von Spider-Man dann aussehen wird mit dem Soulstone. Wenn man dann, keine Ahnung, die Abklatsch-Variante irgendwie, das
Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie
die bei Seelen-Mana-Vault oder
gehen
so.
Gehen sie bei den Universe Beyond überhaupt durch den Omen Path? Ich meine nämlich nicht. Ich meine, Final Fantasy wäre kein Omen Path gewesen.
Nein, aber die Marvel-Sachen. Weil Final Fantasy durfte ja auf Arena kommen. Also geht ja um diese Arena quasi an.
Ach so, das meinst du mit ich weiß genau, bei der Story, wie Loot da versucht, mit Spider-Man reinzukommen. Entschuldigung.
Das wäre auch geil.
Ich bin auch so naiv und denke, wir haben hier einen Franchise mit einer eigenen Story und wir verbinden das zusammen und klatschen nicht irgendwelche Skins auf Karten.
Das war ursprünglich meine Theorie für Edge of Eternity, dass es so eine Lore-Reason sein gilt, warum andere Universen ins Universum reinkommen.
Stimmt, ich erinnere mich. Da hatten wir ganz am Anfang des Jahres mal drüber theorisiert.
Aber das wäre auch ein bisschen zu ambitioniert, dass die jetzt einfach wirklich die goldene Gans schlachten und sagen, okay, wir haben die Welt von Magic, wie sie es gibt es nicht mehr, sondern jetzt ist es ja nur ein bisschen aufgeteilt. Aber genau, das soweit zu den Marvel-News. Wir haben noch eine andere Karte, die so halb geleakt, halb gespoilert wurde von Wizards of the Coast selbst. Die was rausgeschickt haben, Carnage, Crimson Chaos als eine ja, Play-Promo anscheinend. Hat sich wohl jemand vergriffen beim Rausschicken von Wizards of the Coast. Gehen wir aber auch drauf ein, wenn es soweit ist, wenn wir mehr zu Spider-Man wissen, mehr Karten gesehen haben. Hoffentlich halten wir es dann mal eine Woche ohne Spider-Man-News aus, aber bis dahin die Frage an euch. Wie findet ihr The Soulstone? Wie findet ihr das Potenzial von einer Infinity-Saga in Magic the Gathering mit verschiedenen Marvel-Sets? Vielleicht gibt's ja dann auch ein Infinity-War-Set, wo dann alle Charaktere aus den Booster-Sets zusammenkommen. Was haltet ihr davon? Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ein bisschen daran anknüpfend haben wir einen sehr interessanten Artikel gefunden, denn die, ja, Schreiberlinge, unter anderem Jason Fanelli von GameSpot, haben uns einen Artikel abgeliefert, der viele Probleme von Magic the Gathering Fans ein bisschen vereint. Und zwar: Magic the Gathering has a price problem and it's sabotaging its universes beyond.
Yes.
Den Artikel können wir sehr gerne empfehlen, dass ihr euch den unabhängig von dem Video noch mal selber anschaut. Deswegen ist er verlinkt in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Die Story ist so ein bisschen: wir haben ja die neue Magic-Era mit der Foundations-Era, wo wir Foundations bekommen haben. Danach sind Universes Beyond-Sets in Magic reingekommen. Wir hatten Final Fantasy, wir bekommen Spider-Man, wir bekommen Avatar. Ganz viele verschiedene IPs. Und wir haben ja auch den Return von der unverbindlichen Preisempfehlung oder MSRP. Nur konnte man mit Final Fantasy jetzt ganz gut sehen, dass so wirklich relevant ist es nicht, oder?
Nö, es wird halt komplett ignoriert. Also so wirklich relevant ist ein wunderschönes Wort. Es wird einfach komplett ignoriert. Die MSRP war vorher schon da. Sie wurde halt nur nicht ausgesprochen, sondern sie war halt da. Man hat sie bei Müller und Rossmann und so weiter gefunden. Man findet sie immer noch bei Müller. Und dementsprechend, naja, hat man nicht so viel geändert. Das Problem ist, dass man halt auf der einen Seite die MSRP raushaut und sagt, hey, ein Playbooster soll halt irgendwie so 7 € kosten. Auf der anderen Seite eben nicht den Supply reinhaut, damit Leute das auch wirklich kaufen können für 7 €. Weil dadurch, dass wir halt eben diesen hohen Ansatz an Sets haben, das ist für mich gerade Theory Crafting. Dadurch, dass wir so einen hohen Ansatz an Sets haben, haben wir nicht mal mehr die Zeit, In-Universe-Sets wie Aetherdrift oder Tarkir Dragonstorm anständig in hoher Stückzahl zu printen, damit die Preise davon nicht hochgehen. Ich meine, wenn ihr euch mal die Commander-Decks von Dragonstorm anschaut, das ist lächerlich. Das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die MSRP davon, ich glaube, $54,99. Die kriegst du niemals für 55 Euro.
Ja.
Und das ist halt insane. Das ist halt ein In-Universe. Wir haben keine Lizenzgebühren und nichts. Wir haben einfach nur nicht genug gedruckt.
Ja.
Und bei Final Fantasy ist es ja noch viel, viel schlimmer.
Ja, total. Und das ist halt auch ein wachsendes Problem für Availability, weil wir reden natürlich über alle Commander-Decks. Und wir müssen eigentlich bei jedem Commander-Deck, was wir besprechen, immer ein Sternchen dran machen, dass wir davon ausgehen, dass man zumindest MSRP oder wenig drüber die bekommen kann. Aber meistens, der Artikel macht dir das Beispiel von den MSRPs für Final Fantasy, wo zum Beispiel ein Commander-Deck gelistet wurde als $69. Das günstigste Final Fantasy VI Commander-Deck war $75, was einfach mal nur 5 € drüber ist. Das zweiteuerste und eigentlich der Preis für alle anderen war $124 für Final Fantasy 7, 10 und 14, die normalen Commander-Decks. Die Collector's Edition von den Commander-Decks waren MSRP $150. Und da ist das günstigste auch wieder Final Fantasy 6 mit 220. Die anderen sind bei $400. Also mehr als das Doppelte von dem, was der MSRP denn ist oder war. Und ich glaube, es gibt so ein paar verschiedene Sachen, die halt eben mit reinkommen. Zum einen auch der Artikel bespricht so ein bisschen das Thema halt Scalping, was ja auch die Pokémon TCG Community so ein bisschen herumtreibt. Auch Hype ist halt was sehr stark damit reinfließt. Auch so Sachen wie zum Beispiel Edge of Eternity kam jetzt letztens halt raus, hat sich auch überdurchschnittlich gut verkauft. Also neben Tarkir, neben Final Fantasy, neben jetzt mit Edge of Eternity das dritte Set in Folge, was sehr, sehr überdurchschnittlich sich verkauft hat, was ein sehr großes positives Eindruck hinterlassen hat bei Wizards of the Coast. Und alle Produkte waren, du hast eben schon Tarkir genannt, sind von irgendwie nicht Scalping, aber halt zumindest von hohen Preisunterschieden irgendwie geplagt. Tatsächlich habe ich es bei den Commander Decks zu Edge of Eternity jetzt noch nicht so krass erlebt. Meistens waren es dann ein paar Euro über dem, was ich halt, was normalerweise MSRP war. Aber auch gerade Collector Booster. Collector Booster habe ich wirklich das Gefühl, die sind so ein bisschen außer Rat und Band. Ich war letztens in einem Local Game Store in Berlin und habe da auch gesehen, dass ein Final Fantasy Collector Booster bei 300 Euro war. Wo ich auch gedacht habe, wo sind wir hier irgendwie gelandet? Also auch bei sowas wie, ich meine, das extremste Beispiel ist halt sowas wie Herr der Ringe Holiday Season Edition, yo, wo ja ein Booster 1000 Euro kostet. Und halt ähnlich halt, wie gesagt, Final Fantasy ist super überteuert. Alle Collector-Booster sind absolut überteuert und sind weit weg von dem, hey, ein Collector-Booster soll mal so um die 40 Euro kosten. Wo man sich auch fragen kann, ist das nicht auch schon zu teuer für ein Pack von 15 Random-Karten?
Kommt doch an, was drin ist, ne? Ja, also das würde ich noch nicht mal sagen. Wir sind mal immer noch eine Rubbellos-Gesellschaft. Und es klingt jetzt böse, aber es ist halt genau das. Ich glaube, da ist es noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, boah, das ist viel, 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 viel zu teuer. Es sind ja auch Collector-Booster. Es soll ja teuer sein. Es soll ja High-Value-Sachen drin sein. Es soll ja eben die Collector und Gambler abholen und nicht den Autonormalverbraucher, wie jetzt dich oder mich. Wir sollen ja auf Play-Boostern unterwegs sein, was für mich vollkommen fein ist. Ich muss keine serialized Karte von Edgar Markov ziehen und dafür irgendwie haufenweise Geld in diese Booster. Mir ist das egal. Aber es gibt nun mal da draußen sehr viele Leute, denen das nicht egal ist, die das unbedingt haben wollen. Und die wollen natürlich möglichst wenig Preise bezahlen. Das ist ganz normal. Das ist bei jedem Dienstleister so. Und ich sehe Wizards of the Coast nun mal als Dienstleister. Wir sagen immer, wir hätten das ganz gerne und dann hätten wir es gerne für eine Nullkosten, aber wir hätten es ganz gerne. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die MSRP, die Wizards da rausholt, sind ungefähr das, was man auch bei Distributoren bezahlen soll. Mhm. Aber da fängt die Kette ja schon an. Es gibt etliche Berichte von Distributoren, die den Preis einfach erhöht haben.
Ja.
Und gesagt haben, das liegt teilweise ja nicht mal an den Stores, dass sie den Preis erhöhen. Nicht an dem Online-Handel, nichts, sondern dann schon einen Schritt davor. Mhm. Und das ist halt was, wo ich sage, da müsste Wizards halt auch mit reingreifen. Dass man sagt, hey, wir könnt euch nicht erlauben, das teurer zu verkaufen, als wir das euch verkaufen oder erlauben. Weil deshalb seid ihr unser Zwischenhändler, weil wir euch vertrauen. Ja. Und das finde ich halt crazy irgendwie.
Ja, total. Also ich war auch da in demselben Laden, wo ich die Collector-Booster gesehen habe, habe ich mich auch mit dem Ladenbesitzer unterhalten. Mhm. Und er meinte halt, was halt am schlimmsten trifft, sind nicht nur Universes Beyond Sachen, die teurer sind, als sie eigentlich gedacht waren, durch halt diese Distributoren, wo die Produktions- oder wo dann der Einkaufswert einfach höher ist, sondern auch bei sowas wie Foundations, wo er sagt, eigentlich soll ich einen Foundations Booster für 5 Euro verkaufen. Er muss es für 6 Euro verkaufen, weil es halt einfach dieselbe Gewinnmarge ist, die er quasi auf den Preis vom Distributor quasi draufsetzt. Und er will halt quasi das Gleiche verdienen pro Booster sozusagen. Und das ist ein bisschen die Logik.
Macht ja auch Sinn.
Genau, macht ja auch Sinn irgendwie so ein bisschen, ne? Es hat dann nur die Frage, warum ist es bei den Distributoren teurer geworden um 1 Euro? Ohne erdenklichen Grund. Und Foundations ist ja ein Set, was ja für 5 Jahre andauernd gedruckt werden soll, was ja auch halt sehr beliebt ist. Und das ist halt, wir kriegen zu jedem Set, jetzt auch zu Edge of Eternity, kriegen wir von Wizards of the Coast einen Artikel, starte jetzt deine Magic Journey mit Foundations und Edge of Eternity. Und ich denke mir so, ja, also, wo kriege ich denn dann auch Foundations für den eigentlich angedachten Preis? Ja. Und ist denn das anzuheben, nicht auch wieder so ein weiterer Hebel, den Preis noch teurer zu machen? Und das ist halt was, was diese Hürde halt darstellt für gerade neue Leute, die sagen, hey, wo soll ich anfangen zu zocken? Ja, mit Foundations. Und gucken sie auf Foundation. Ah, ist super teuer. Geil. Okay, dann spare ich mir
oder
das
nicht
und sofort ins Set. Oder nicht available. Ja.
Das ist halt der Punkt. Also es gibt ja sogar, wenn man jetzt sagt, hey, man nimmt jetzt mal Onlinehandel raus, weil man irgendwie lokal bei einem Store anfangen möchte oder sonst was. Es gibt ja einfach teilweise Stores, die haben nichts. Die haben keine Sachen. Ja. Und die kommen auch nicht mehr da dran. Und das ist dann kein Bad Feel, also kein Bad von den Stores, sondern es ist halt einfach der Punkt, dass die Stores das nicht können. Und das ist halt das Problem. Jetzt jemand sagt, hey, ich möchte mit Magic anfangen. Ich habe gesehen, Final Fantasy ist voll cool. Wo kann ich denn? Nein. Ende. Da hört dieser Satz auf. Wo kann ich denn? Also entweder versucht man online noch irgendwo irgendwas zu bekommen, hat Glück mit einem Store, der vor Ort irgendwie noch was hat. oder man hat einfach literally Pech gehabt.
Ja.
Und dann weiß man die Preise ja immer noch nicht.
Genau, und das ist halt das, was ich halt so schade finde, ist halt, dass die Rückkehr vom MSRP sollte eigentlich so ein bisschen dafür sorgen, dass dieses Preischaos, was wir in der Vergangenheit haben, so ein bisschen aufhört. Zumindest, sage ich jetzt mal, klammern wir mal die Collectors Edition von Commander Decks aus und die Collector Booster, weil die sind in gewisser Weise wissenschaftlich darauf gebaut, halt
teuer Value zu werden.
Die sollen
teuer werden, das sollen Sammler kaufen. Das ist die neue Reserved List.
Genau, und das ist halt, lassen wir das mal raus, es ist aber trotzdem nicht gut, wenn Playbooster bei 7 € sind, was halt vorher 3,99 Booster waren. Also und das ist halt dann das Problem, Leute sehen Spider-Man, Leute sehen Final Fantasy, wollen irgendwie mitmachen, wollen dann irgendwie entweder Standard spielen oder in den allermeisten Fällen eben Commander. Und ich finde, Commander-Decks trifft es mit diesem Preis-Gouging immer noch am härtesten, einfach nur, weil sich etablierte Spieler eben draufgehen, weil halt auch so viele neue Spieler eben draufgehen, Leute, die einfach nur die IP haben möchten. Als wir auf der Dokomi waren, hatten wir ja sehr viele Leute, die meinten, hey, da steht Final Fantasy VII drauf, ich brauche den Scheiß einfach so.
Ja.
Und all diese Leute haben auf einmal so viel Demand, aber die Produkte sind nicht da, um das zu supporten. Und dann hast du halt diesen Fall, dass du halt sagst, okay, Collector-Decks für Final Fantasy sollten 70 US-Dollar kosten. Mm. Das günstigste kostet 75 und eigentlich kosten sie 125.
Ja.
Und das ist halt eine Diskrepanz, die man irgendwie hinkriegen muss, auf kurz oder lang. Weil, ja, wir sind halt in einer Pokémon-TCG-Ära, wo Leute dann auch das ausnutzen, sie günstig bei Müller und Co. zu holen und dann teuer weiterzuverkaufen. Oder, was wir auch sehr viel bei Sets hatten, ist Großhändler oder große Online-Händler, nicht Großhändler, wo Leute schon vor Monaten bestellt haben, wo die First Looks waren. Die bekommen ihre Bestellung gecancelt und dürfen sie dann für den teureren Preis kaufen, was auch nicht geht, wo es auch irgendwas geben sollte, was dagegen vorgeht. Weil, ich hätte nicht gedacht, dass wir immer noch quasi mit solchen Sachen halt handeln müssen.
Ja.
Weil die Vermutung eben nahe liegt, dass sie nur Bestellungen canceln, weil sie zu günstig verkauft worden sind.
Ja, nee, eben genau nicht, weil es liegt, die canceln Sachen, weil sie nicht genug Produkte bekommen haben. Weil der Demand zu hoch ist, weil sie zu viel verkauft haben, weil sie teilweise von Wizard auf einmal eine Einschränkung bekommen, die sie nicht gewohnt sind. Ich habe ja einige Insights, was so Händlersachen angeht. Und wenn du dann halt, keine Ahnung, 30 Displays, Collector-Displays bestellst, aber 3 bekommst, das ist hart.
Aber dann trotzdem frustrierend, dann zu sehen, dass du sie für den teuren Preis ja kaufen kannst. Also es gibt ja schon die Läden, die dann auch genug Produkt bekommen, die ja dann auch eben die großen Karren bei Social Media zeigen und so weiter. Mhm. Und da ist es halt dann frustrierend, wenn dann ein Teil deiner Bestellung gecancelt wird. Und Leute schreiben uns ja auch und sagen halt, wie beschissen sie das findet und wie sehr sie sich gefreut haben auf einen Draft mit, keine Ahnung, Final Fantasy oder so. Nur um das halt gecancelt zu bekommen und dann gesagt zu bekommen, du kannst ja bestellen, aber bitte für den dreifachen Preis.
Ja, so bitte.
Und das ist halt, keine Ahnung, sollte nicht sein. Und ich glaube, das wird auf kurz oder lang diese ganze Universes Beyond-Strategie so ein bisschen boykottieren. Weil ich glaube, dadurch bleiben langfristige Leute nicht da. Also ich rede nicht von den Hype-Leuten, die auch natürlich willkommen sind, gerade für Wizards of the Coast, die Geld machen wollen. Aber weißt du, es gibt ja so Leute, die dann nur zu Final Fantasy reinkommen oder nur zu Avatar reinkommen, die den Hype mitmachen, aber dann eigentlich wieder andere Hobbys verfolgen. Die Hoffnung ist ja, dass Leute mit Final Fantasy reinkommen, das Spiel erleben, Bock drauf haben, dann bleiben fürs nächste Set. Aber wenn jedes Set so eine Paywall introduced, wo neue Scalping-Preise, wo neue teure Sachen, wo neue Bestellungen gecancelt werden, um teuer wieder einzustellen, dann fällt das Ganze halt in sich zusammen. Und du hast auch eben schon gemeint, Wizards of the Coast zahlt ja auch für die IPs. Also es ist ja nicht ein quasi, sie machen das Produkt und verkaufen, sondern sie müssen gleichzeitig noch Geld an andere Stelle zahlen, damit sie das Produkt überhaupt machen können.
Ja, was es einfach schwierig für einen Endkonsumer auch macht, herauszufinden, was jetzt genau ist.
Ja.
Weil dafür sind sie einfach nicht transparent genug. Sorry to say.
Ja. Also ich glaube, nicht viele Leute wissen, wie der Verlauf von einem Produkt ist. Also das Wizards of the Coast eigentlich nur die Distributoren beliefert und die beliefern dann den Rest. Und
auch das ist ja auch nicht mehr ganz richtig, weil es gibt ja mittlerweile Stores, die von Wizards direkt geliefert werden. Zusätzlich zu den Distributoren und so weiter und so fort. Deswegen, es ist einfach nur wild.
Ja, also da ein bisschen Klarheit zu haben und vielleicht auch eine Policy für Läden, zumindest für VPN-Stores oder so, die nicht über MSRP zu verkaufen, mit Ausnahme vielleicht von Collector oder Collector-Commander-Decks oder sowas. Das wäre schon eine große Hilfe. Ansonsten, ich weiß nicht, wie siehst du die Zukunft von Magic? Glaubst du, Dinge werden jetzt weiterhin immer und immer wieder teurer, wenn du jetzt auf Spider-Man guckst, wo jetzt auch die Presale-Preise dank Soulstone wieder durch die Decke gehen? Glaubst du, das wird ein anhaltender Trend werden?
Ja. Tatsächlich ist es so, dass jetzt gerade es einfach an dem Fall ist, dass Magic, Spider-Man, das Collector-Display teurer ist wie das Final Fantasy.
Ja.
Und das ist halt insane.
Das für ein deutlich kleineres Set.
Ja, ja, genau.
Wo weniger Varianz drin ist.
Ja, und für mich auch noch ein absolut schwierigen Punkt einfach zu machen, dass man sagt, hey, so, ich möchte einfach einen Spider-Man haben, weil ich Spider-Man kaufen möchte.
Ja.
Und das zeigt aber, dass selbst Franchises, die halt für uns jetzt nicht so nah sind, ja, trotzdem dafür sorgen, dass Leute Bock haben, das zu kaufen und damit den Preis steigern und wir dann wieder ranten, andere Leute wieder angefressen sind. Und das ist halt einfach gerade eine Ökonomie, aus der wir nur rausbrechen können, wenn wir zu viel Produkt wieder haben. Und sie haben ja still und heimlich die Collector-Displays runtergedreht. Sie haben still und heimlich die Commander-Prints runtergedreht. Sie haben jetzt angefangen, die Play-Display-Prints still und heimlich runterzudrehen. Das ist ein Problem. Das ist einfach literally ein Problem, vor dem sie einfach aktuell jetzt stehen. Und das kommt, wie gesagt, habe ich mir zum Anfang schon gesagt, meiner Meinung nach hauptsächlich durch den Print, wir haben zu viel Prints, sag ich.
Ja. Und das, ja, ich glaube halt auch, man wird es auf kurz oder lang halt auch merken in der etablierten Spielerschaft.
Ja.
Also etablierte Spieler haben sowieso schon eine sehr kritische Meinung zu meisten Universe Beyond Sachen. Und wenn dann noch Preise steigen.
Das ist
steigen,
sehr nett ausgedrückt.
Ja. Man will ja nicht zu sehr Rage-Baity haben. Aber viele Leute sind halt einfach sauer, wenn es halt darum geht. Und wenn wir darüber hinaus halt eben noch konfrontiert werden mit teureren Produkten, mit ein paar Designs, die einfach unserer Meinung nach auf den ersten Blick zu weit gehen, wie halt eben den Soulstone, über den wir vorhin gesprochen haben, oder The One Ring. Wenn sich das häuft und immer anbleibt, dann fällt halt auch die etablierte Spielerbasis so ein bisschen weg, die ja dieses Spiel auf lokaler Ebene am Leben hält. Ja. Und du kannst, wenn du die Preise für Einsteiger nicht günstig machst oder günstig halten kannst, kommen immer nur sporadisch welche dazu, die aber auch wieder rausfallen, weil die ja outgepriced werden. Und wenn du die nicht halten kannst, die neu reinkommen und dir die bestehenden Leute wegfallen, hast du halt in naher Zeit ein Problem. Und das ist so ein bisschen das, was ja auch häufiger angesprochen wurde mit diesen ganzen Stock-Geschichten, die Hasbro sich mittlerweile hatte anhören müssen. Wir haben vor einem Jahr oder sowas darüber berichtet, dass sie gedowngraded worden sind von der Credibility, weil sie so ein bisschen drauf und dran sind, die Golden Goose, sprich Wizards of the Coast und Magic the Gathering, zu schlachten für Short-Term Profits. Und ich habe das Gefühl, sie lernen nicht daraus, sondern sie gehen noch stärker in diese Bewegung rein. Und es ist halt wirklich ein bisschen schwierig, genau zu pinpointen, wo der Breaking Point sein wird, ob es zu teure Produkte sind oder zu krasse neue Designs, dass alte Karten relevant sind, zu viel Druck auf eine Competitive Community, die zu wenig Support erhält. Aber all diese Punkte, die so ineinander spielen, ich glaube, das wird zu einem negativen Ende führen oder zu einem negativen Drift in nicht allzu langer Zeit.
Drift. tatsächlich ist es so, dass ich vergleiche Wizards ja aktuell ganz gerne immer mit Lego. Ähnliches Qualitätsproblem, Produkte gehen runter, man kauft nur noch Lizenzen ein, wenn man selber nichts mehr auf die Kette bekommt und macht einfach nur Billigware, die man aus China druckt und dann hier teuer verkauft. Und versucht halt mit einem Hype zum nächsten zu generieren. Und das hält sich leider schon sehr, sehr lange bei Lego. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass sich das auch sehr, sehr lange bei Magic halten wird.
Ja, das kann ja auch genug. Also ich meine, ich bin ja auch froh, wenn es Magic gut geht. Also es soll's
ja
auch
nicht
sein.
Ja, wir sind alle happy, wenn es Magic gut gehen würde. Das Problem ist, dass das so kurz gedacht ist, was wir jetzt gerade wieder machen, dass es einfach niemandem am Ende des Tages hilft.
Ja, genau.
Außer den Investoren, die jetzt gerade drin sind.
Und das ist halt das Problem. Aber das ist halt ein grundsätzliches Problem mit öffentlich getradeten Companies, meiner Meinung nach. Weil du kannst ja keine lange Richtung aufnehmen, wenn jeder nur für 3 Wochen herumhängt. Also,
ja, ja, ist richtig.
Aber egal. Darum soll es jetzt heute nicht gehen über das große kapitalistische Problem dieser Welt. Das werden wir heute nicht lösen. Vielleicht nächste Woche bei Radio Ravnica. Aber erstmal die Frage natürlich an euch. Wie findet ihr den Trend von Universes Beyond Produkten? Und seht ihr auch, dass hohe Preise Universes Beyond irgendwie sabotieren? Sollte jeder Zugriff drauf haben? Oder glaubt ihr, dass man auch daraus positive Dinge sehen, so wie aktuell Dinge laufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit erfreulicheren Dingen wie Competitive Magic. Und zwar, wir haben ein neues Magic-Set bekommen. Edge of Eternity heißt es. Und wir haben mittlerweile ein paar Reports, beziehungsweise ein paar Decks in den verschiedenen Formaten, wo denn neue Karten alles so play sehen. Erstmal natürlich die Frage an dich, hast du schon selbst herumgedoktort mit neuen Karten?
Edge of Eternity? Nö, kein Meter. Okay. Dafür ist das Set einfach viel, viel, viel zu neu. Ja. Ich bin gerade dabei, mit Final Fantasy Karten so rumzudoktoren, weil die jetzt nicht da sind. Das Problem ist, dass wir ja wirklich einen Monat nachher, also nicht mal 4 Wochen nachher, dann auf einmal das nächste Set gefühlt hatten.
Ja.
Und dementsprechend bin ich jetzt gerade bei den Final Fantasy Karten am Bluen, hab's damit dann geschafft, zum Beispiel mit Tifa Landfall was zu reißen und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich bin nicht mal bei den Edge of Eternity Karten angekommen.
Ja. Ich habe es auch ganz konkret gerade mit, ich habe ein Commander-Deck um den monoroten Gogo gebaut.
Ja.
Oder halt groß inspiriert von Rachel Weeks von Command Zone, aber hat dann noch ein bisschen angepasst. Und da sind jetzt immer noch die Karten unterwegs, halt wie du schon meinst, von Final Fantasy, die sind jetzt auch noch nicht da. Und ja, jetzt schaue ich halt so auf Edge of Eternity und denke mir so, oh, okay, da sind ja auch coole Karten irgendwie dabei. Weniger Commander-Fokus, aber das ist ja auch mal ganz nett. Wir haben trotzdem schon mal so ein paar Sachen gerade von Magic Online, die sind ja da auch immer recht schnell, was das angeht, mit neuen Brews und ein paar 5-0 League-Ergebnissen, die nicht super repräsentativ sind für eine Meta, aber trotzdem schon mal einen ganz guten Eindruck geben, welche Karten denn so gespielt werden. Und ich glaube, die größte Änderung, wenig überraschend, gibt's in Standard. In Standard kam darüber hinaus ja noch die Rotation. Wir haben da auch letzte Woche drüber geredet.
Mhm.
Und da auch wenig überraschend, Shocklands sind jetzt da und sie werden natürlich in allen Farben gespielt. Hauptsächlich die Mir Midrange Esper Selfbounce mit Watery Grave, aber wir haben halt auch Sacred Foundry in Boros Token Control, in Wuborg und Naya Listen. Überrascht dich wahrscheinlich überhaupt nicht, oder?
Nee, das ist literally das, wofür wir den kompletten Teilbereich von Radio Ravnica gespendet haben, euch zu erklären, warum Schockländer so gut sind, wie sie sind.
Genau. Und dementsprechend schaut da gerne mal rein, wenn ihr euch diese Frage eben noch stellt. Ansonsten, wir haben sehr viel blauen Support, den wir hier bekommen haben. Mit zum Beispiel sowas wie Annul, was also der Einmaler-Counterspell, der ein Artefakt und ein Enchantment countert. Den sehen wir in Dimir Midrange, Is It Prowess, Is It Cauldron, in auch 4-farbigen Decks teilweise, hauptsächlich halt aus Sideboard-Gründen, was ja sehr sinnvoll ist. Wir haben aber auch eine Karte, die sich, also da war ich nicht so bereit, das zu sehen. Das war so ein bisschen wie Stock-Up aus Etherdrift, wo ich mir dachte, klingt gar nicht so krass, aber ist tatsächlich extrem effizient. Und zwar Consult the Star Charts, ein 2-Mana-Instant mit Kicker für ein generisches und ein blaues. Look at the top X cards of your library, where X is the number of lands you control. Put one of those cards into your hand. If the spell was kicked, put two of those cards in your hand instead. Put the rest on the bottom of the library in a random order.
Yes.
Warum ist das so gut?
Wir haben mit Consult the Star Charts, selbst wenn wir in der 2. Runde spielen, ein 2-Mana-Spell, der uns 2 Karten anschauen lässt, eine davon auf die Hand nehmen lässt und die andere geht runter. Wenn wir den aber jetzt topdecken, sagen wir topdecken den in Turn 7 und haben jede Runde einen Landdrop gemacht, dann spielen wir für 2 Mana, guck 7 tief, nimm eine davon auf die Hand. Oder im Ende des Zuges des Gegners kann man auch mal sagen, für 4 Mana, wir gucken 7 tief und nehmen 2 davon auf die Hand.
Ja.
Und gerade für Formate, wo es Forces gibt, also Karten, die man umsonst spielen kann, die man eine Karte aus der Hand exilt, um die Mana-Kosten der anderen Karte zu bezahlen, sind Karten, die 2 Karten nehmen, immer super strong.
Ja. Auf jeden Fall. Und halt die Upside, dass du es halt später entweder wirklich wie ein 4 Mana Draw Spell Instant Speed. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie es heißt. Irgendwie, ja, gibt verschiedene Varianten von diesem 4 Mana, die so tief reingucken können, wie viel Mana du reinzahlst. Dass sie halt da auch halt mit den Ländern, die du hast, quasi upscales. Das ist halt auf jeden Fall sehr, sehr richtig. Und halt im Early Turn ist es halt auch einfach dann ein ganz guter Cantrip für 2 Mana. Ja. Genau, ansonsten hatten wir noch den Cosmo Grand Zenith, den wir auch in unserer Top-Liste drin hatten. Der taucht hauptsächlich in Espa's Selfbounce auf. Ja. Ein Deck, was nach dem Bann ja so ein paar Pieces verloren hat, aber jetzt wieder zusammengefunden hat mit normalerweise, also vor dem Bann war Nurturing Pixie Weiß-Schwarz-Decks und This Town Ain't Big Enough Blau-Schwarz-Decks, nochmal unterschiedlich. Jetzt wurden sie quasi wieder zusammengeführt in ein Espa Selfbounce Deck. Und dort haben wir dann eben den Cosmo Grand Zenith, ein 3-Drop, 2-4, der mit jedem zweiten Spell, den du im Zug castest, entweder 2-1-1 Humans macht oder du 1-1 Marken auf jede Kreatur legst, die du hast. Und das ist natürlich ziemlich gut.
Yes.
Nurturing Pixie.
Ja.
Und er hat ganz viele One-Drops. Die teuerste Karte neben dem Cosmo Grand Zenith ist halt Stock-Up. Also entweder machst du Card-Draw oder du versuchst halt deinen Payoff irgendwie zu implementieren. Der Rest ist 1 oder 2 Mana. Ziemlich selbsterklärend, oder? Du willst viele günstige Spells casten, dann kann der Cosmo Grand auf jeden Fall gut was machen.
Genau, erstens das und zweitens ist ja noch viel mit reingekommen. Also zum Beispiel sind viele Karten, die sie weggenommen bekommen haben, in der schlechteren Version jetzt zum Beispiel da. Wenn man jetzt halt sieht mit Tragic Trajectory, wo man halt einfach eine Kreatur -10/-10 geben kann. Oder Seam Rip, die Enchantment, die, wenn sie reinkommt, eine Non-Land Permanent mit Mana Value von 2 oder weniger rausnimmt, solange bis das Ding das Spielfeld verlässt. Und das sind halt sehr, sehr, sehr gute Removal-Spells, die einfach noch dazugekommen sind und dementsprechend hat das Deck das einfach überlebt und hat einfach nur vieles ausgetauscht, was sie weggenommen bekommen haben. Dazu muss man ja auch sagen, diese Farbkombination Espa hat einfach 2 Schocklander bekommen.
Ja,
das ist also auf die Mana-Basis ist extrem stabil geworden, inklusive, das spielt man jetzt in mehreren Decks mit drin, in einem Land, das wir predicted haben.
Yes.
Deswegen hört Radio Ravnica, wir haben Ahnung. Starting Town. Starting Town ist wirklich, wirklich, wirklich crazy hoch und teuer gegangen und wirklich insane groß gegangen. Und sehr viele Decks spielen aktuell Starting Town. Einfach nur, weil es als Land für den ersten, zweiten und dritten Zug enttappt ins Spiel kommt.
Genau.
Und wir nun mal jetzt gerade eine sehr krasse Agro-Meta haben. Und die hat sich auch nicht so sehr gewandelt, lustigerweise immer noch nicht genug. Und dementsprechend ist es halt einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Land.
Genau. Und halt, wie gesagt, die meisten Spells, die du wirklich spielst, das ist das teuerste, das ist ein 3-Drop. Und genau in dem Rahmen willst du halt genau ungetappte Länder dann auch da haben. Und Starting Town wird halt zu einem Universalfixer jetzt in dem aktuellen Meta. Deswegen ist der auch halt wirklich auf über $30 pro Karte irgendwie hochgegangen.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall eine schwierige Entwicklung, aber wir wissen ja auch schon, dass es ein bisschen Besserung kommt mit zum Beispiel Spider-Man. Eine andere lustige Herangehensweise oder auch ein Deck, was schon länger quasi auf der Upside war, ist Green Landfall Decks, die unter anderem eben mit tiefer Lockhart eben funktionieren wollen.
Yes.
Die haben jetzt sehr viel Support bekommen und es gibt eine Simic Landfall Liste, die unter anderem ein Bloomberrow Classic, den ich ziemlich geil finde, und zwar Mockingbird, spielen, die als Kopie von einer Kreatur reinkommt, in wie viel Mana man reinzählt. Natürlich hast du das Chocobo Package mit halt Saas Chocobo und halt eben tiefer Lockhart mit drin. Du hast halt natürlich die Fabled Passage für Land Sachen, aber auch eine weitere Karte, die wir gecallt haben, Ouroborite, die quasi +1/+1 Counter verteilt, wobei X gleich die Anzahl der eigene Power ist. Und da ist halt so ein bisschen die Idee, man versucht sie dann halt eben groß zu kriegen und dann halt eben alle die anderen Landfall-Kreaturen noch weiter mit aufzupumpen. Also es ist so eine schöne Mischung aus verschiedenen Sachen. Du kannst halt Bristly Bill spielen, den Ouroborite spielen, dann eine 1-1-Marke drauflegen, dann legt der wiederum 1-1-Marken auf alle anderen Sachen mit tiefer Lockhart, einem Fetchland, kannst du das dann wieder verdoppeln und so läuft das dann. Glaubst du, das wird als auch gerade mit einem Breeding Pool und Botanical Sanctum in dem Format eine Winning-Strategy auch längerfristig, dass man jetzt Mono-Green in Simic umwandelt?
Ja, ich denke ja. Blue-Green hat so viel Power mit Potenzialen, die gerade auch mit Landfall besser interagieren. Und gerade Mockingbird mit Uroboros ist halt insanely stark. Oder auch mit der Mossborn Hydra. Das ist schon insanely stark. Und damit ein bisschen umzugehen ist, also das ist... Es ist schon gut. Und ich glaube tatsächlich, dass da Blau-Grün aktuell einfach besser aufgestellt ist. Bin ich ganz ehrlich.
Genau. Wir springen mal noch von Standard rüber zu Modern. Denn da war eine Karte, die mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, wo ich gerne mal deine Meinung zu hören würde, ob du ebenso überrascht warst. Und zwar Quantum Riddler, ein 5-Drop-Creature-Sphinx mit Power Toughness 4, 6 und Fliegen. Mit dem Text, when this creature enters, draw a card. As long as you have one of your cards in hand, if you would draw a card, if you would draw one or more cards, draw that many plus one instead. Und dann Warp für 2 Mana. Wird gespielt in Blinkdecks. Also mit unter anderem eben Felia. Oder in der anderen Strategien, die halt versuchen, Ephemerate, ähnliche Effekte zu nutzen, um halt eben den Quantum Riddler, zu warpen, dann zu bouncen, 2 Karten zu ziehen im Prozess und dann eben einen permanenten 4-6er zu haben. Hat dich das überrascht oder fandst du das ein nachvollziehbarer Play mit den Warp-Karten?
Absolut nachvollziehbar.
Nice.
Gerade mit Weiß-Blau, Schwarz, Flicker, gerade mit sowas wie dem Overlord of the Balemark, was ja praktisch dieselbe Strategie ist.
Mhm.
Man spielt ihn für 2 und will ihn direkt bouncen.
Ja.
Quantum Riddler spielt ihn für 2 und will ihn direkt bouncen.
Ja.
Mich wundert es, dass es bisher nur der Quantum Riddler ist. Weil es gibt noch einige andere Karten, die tatsächlich in diesem Set drin sind, die man mit Warp und Ephemerate, gerade Ephemerate, Felia auch, ja, gebe ich euch. Aber gerade Ephemerate so geil abusen kann, und zwar ins Abartige.
Ja.
Ähnlich wie man das ja auch mit Evoke machen kann.
Stimmt.
Und ich glaube tatsächlich, dass die beste Karte für das noch nicht gefunden ist, für Warp. Ich glaube tatsächlich, dass es da noch ein, zwei andere Karten gibt, die man mit Warp noch viel, viel geiler machen kann. Aber der Quantum Riddler gehört halt schon ganz gut dazu, weil er für 2 Mana, wenn du keine wenig Handkarten hast, ziehst du halt 2 Karten. Das ist schon insane.
Total. Und ich meine, dieser zweite Effekt mit, ne, wenn man keine Handkarten mehr hat und man würde dann auch für den Zug ziehen, zieht man ja auch 2 Karten. Also es ist halt so ein ganz guter Fail-Safe und ich glaube, das macht's halt momentan eine sehr gefragte Lösung, weil halt 2 Mana zieh eine Karte, kriegt einen 4-6er Flieger, der dir unter Umständen halt noch weitere Karten ziehen kann im Laufe des Spiels. Das ist schon ganz gut.
Klassisches Magic, oder? Wie Richard Garfield es vorhatte, dass wir das spielen, ohne irgendwelche Fragen oder andere Sachen.
Auf jeden Fall. Ansonsten hatten wir noch auch hier Consult the Star Charts, hat so ein bisschen den ähnlichen Weg wie Stock Up. Ist im Standard gut, ist genauso gut halt auch in Modern und in anderen Formaten. Noch eine Karte, die mir aufgefallen ist, die Affinity ein bisschen gepusht hat oder zumindest vermeintlich gepusht hat in dieser Liga, die wir uns anschauen, ist Pinnacle Emissary, ein Einmana. Ein blaues, ein rotes für ein Artifact Creature Robot. 3-3 mit dem Text, whenever you cast an Artifact Spell, create a 1-1 colorless drone artifact. A creature token with flying and this token can block only flying creatures. Hat Warp für 1. Und ich glaube, ähnlich wie beim Quantum Riddler, ist das auch die geheime Stärke davon, oder? Dass du den für ein Mana warpen kannst, deine ganzen free Artefakte spielen kannst und du kriegst einen Haufen 1-1er.
Genau, beziehungsweise du kannst halt ja in Eightcast oder so ja auch noch weitergehen und kannst dann sowas wie Thoughtcast spielen, was 2 Karten ziehen, ihn spielen, nochmal einen Thought Monitor spielen, dabei einen 1-1er bekommen, nochmal 2 Karten ziehen, man spielt irgendwie, keine Ahnung, eine Bubble dabei, zack, ich mal noch ein, crack die Bubble im Gegnerzug und so weiter und so fort. Also das ist halt der Punkt, der das sehr, sehr, sehr stark macht, weil die andere Fähigkeit gibt es halt schon bei einem, wie heißt der denn? Sai
Master Thopterist.
Master Thopterist, der ja praktisch dasselbe macht, aber ihn kann man halt nicht warpen.
Ja.
Das heißt, man hat ihn nicht Turn 4 oder so für 1, sondern muss ihn Turn 3 spielen, hoffen, dass er überlebt und dann in den Turn 4 gehen und eskalieren.
Ja, und das ist halt eben das Starke, dass du ihn halt Turn 1 könntest du ihn halt warpen. Und das Deck, was ich mir gerade anschaue, hat halt 4 Memnites, 4 Ornithopter, 2 Mishra's Bauble, 4 Mox Opal und einen Welding Jar. Das sind alles 0-Mana-Artefakte. Und theoretisch
lass uns mal zu Legacy gleich kommen, dann wird's
genau, bei Legacy wird's noch krasser. Aber das ist halt so, plus, dass du halt sowas wie Bridges spielst oder Treasure Walls oder Darksteel Citadel. Also du versuchst wirklich deinen Free-Artefact-Count so hoch wie es geht anzusetzen, um halt in einem Zug wirklich so 20 Dinge aufs Board zu bringen und damit dann im Endeffekt zu gewinnen. Ob du dann halt die nutzt, um Kappa Cannoneer zu improvisen oder Thought Monitor zu casten, das ist dann dir überlassen. Aber genau, das ist halt so ein bisschen die Idee. Fand ich ein bisschen spannend. Ist eine Karte, die ich in der Preview-Season ein bisschen übersehen habe, weil gerade Artefaktstrategien jetzt nicht so auf meinem Schirm sind, aber gerade mit 0-Mana-Artefakten ist das halt insane.
Das ist halt insane, ja.
Genau, ein Wort kurz zu Pioneer. Da gibt's nicht so viel Veränderungen. Da haben wir immer noch das Mono-Red-Problem, was wir von Standard geerbt haben. Eine Karte, die da ein bisschen mehr Play gesehen hat, ist Seam Rip, quasi das Portable Hole für als Enchantment. Was eine sehr sinnvolle Ergänzung ist, weil halt eben Mono-Red nicht gut mit Enchantments kann. Und das Blöde an Portable Hole war halt, dass es halt kaputt gemacht werden kann.
Genau.
Genau. Aber sonst hat sich noch nicht viel getan. Ich schaue so ein bisschen, was sich so getan hat, dieser 3-Mana, wenn du 2 Spells castet und dann Human Soldier machst. Der wird in White Humans getestet, aber wir sind da noch relativ früh im Format. Also da kann noch viel kommen. Kommen wir mal zu Legacy. Da hast du schon eben angekündigt, auch da wird mit Artefakten rumgespielt, oder?
Oh ja, auch. Also Legacy ist wirklich sehr viel dabei tatsächlich. Mhm. Also wir haben auch hier den Pinnacle Emissary, was halt einfach eine insanely gute Karte ist und einfach auch hier, man spielt ihn für 1, geht durch sein Deck ein bisschen durch mit Artefakt, Card Draw Sachen, Gedöns und dann ist es super schnell einfach rum, das Deck. Also muss man einfach sagen, wie es ist, das Spiel ist dann super schnell rum und ja, das ist gut. Gleichzeitig ist aber auch eine sehr ähnliche Version, haben wir mit Tezzeret, The Cruel Captain. Da habe ich ja schon angekündigt, dass der wahrscheinlich in sowas wie Mystic Forge Combo oder Painter gespielt sehen wird. Mhm. Und Surprise! Er ist in Mystic Forge und Painter drin. Und das nicht gerade wenig und nicht gerade selten. Dementsprechend, ja, ist eine wirklich, wirklich gute Karte. Wird halt, wie gesagt, super, super oft gespielt. Hat's gemacht. Die andere Karte, die wir vielleicht auch schon predicted haben, ist der Eldrazi, Antistiquidal Festage. Auch den habe ich gesagt, ja, den kann ich gut sehen. Also der kann halt vor allem mit dem Linebreaker ganz gut kombinieren, wenn du dem Eile gibst und dann noch Spaß haben kannst mit dem, der dann geht und dann legst du noch einen Thoughtnotzieher rein, der dann noch die Hand wegnimmt und dann kommt der irgendwann wieder und ja, genau so ist gekommen. Also man muss wirklich sagen, was Legacy angeht, war das ein ziemlich easy Spiel herauszufinden, welche 2-3 Karten da halt stark gespielt werden. Und dementsprechend war das jetzt nicht so herausfordernd.
Was ich bei Legacy immer spannend finde, ist ja, dass halt auch die Commander-Karten Einzug finden. Ja. Und wir haben ein neues Land, was in Schwarz-Grün gespielt wird. Und zwar Eumedion Hatchery. Ein Land, was man tappen kann und ein Leben zahlen muss für ein schwarzes. Und man packt einen Hatchling-Counter auf dieses Land. Wenn dieses Land dann in den Friedhof vom Spielfeld gelegt wird, für jeden Hatchling-Counter auf ihn kreieren wir einen 1-1 schwarzen Insekten-Kreaturen-Spielstein mit Fliegen. Und das wird in einem Hogak-Deck, natürlich ja. Hogak, unter anderem eben gespielt. Ist es einfach nur, dass man, wenn man, sag ich mal, nichts mehr hat, kann man einfach seine Länder anfangen zu sacrificen, kriegt noch 1-1er oder was ist die Geschichte dahinter?
Ja, so ungefähr. Also okay. Das ist literally genau der Punkt. Man versucht halt irgendwie Kreaturen aufs Feld zu bekommen, um Hogak zu bekommen. Und er macht halt 2 Kreaturen, die man, also man macht die gar nicht so hoch, sondern macht die dann auf 2 oder 3. Und damit kann man dann wieder den Hogak casten, weil man wieder 2 Grüne hat, also Kreaturen hat, die man für Hogak braucht.
Okay.
Das ist vollkommen normal. Ist ähnlich wie zum Beispiel der Icetill Explorer, der ja Länder aus dem Friedhof wiederholen kann, ist in manchen Decks ausgetauscht worden, gerade in den Maverick- oder Grün-Schwarz-Listen von Golgari, also Golgari Midrange, mit dem, wie heißt er? Der Ramunap, Excavator Ramunap und sowas. Sowas gibt's auch relativ viel. Aber im Großen und Ganzen waren es tatsächlich einfach Tezzeret und der Eldrazi und die blau-rote Kreaturen. Dann Ja, das war Legacy. Das
ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sie den Länder sacrificen, aber das Spiel Smallpox.
Ja.
Das natürlich ja dann erklärt, dass man dann quasi sogar noch mit dem Hatchery das halt spielen kann und dann noch.
Oder man geht halt hin und nimmt halt sowas wie den Elvish Reclaimer.
Mm, ja.
Oder ähnliche Karten. Also man kriegt, oder man wastelandet sich einfach selbst.
Ja, auch
möglich. Das ist einfach eine Strategie, die dieses Deck teilweise schon gemacht hat. Dementsprechend ist das schon.
Alles, um ein bisschen Value rauszukriegen. Genau.
Genau. Alles für den Value.
Genau. Und das ist so ein bisschen der Überblick zu.
Können wir ganz noch kurz daten, dass in Vintage übrigens auch der Tesseret einfach so hart Einzug erhalten hat, wie wir das vorgedacht haben.
Ja, ja. Ich glaube, davon ist irgendwie niemand überrascht. Nein. Wenn man die Karte irgendwie gelesen hat, ist es halt. Es ist ein krasses Design, was sie da in den Tag gelegt haben.
Ja.
Und dementsprechend ist es nicht verwundert wert, dass gerade in dem Most Broken Artefakt-Format of all time in Vintage natürlich da auch absolut insane ist.
Ja.
Genau, aber das ist soweit der Überblick zu Edge of Eternity in den verschiedenen Magic-Formaten. Welche Strategien testet ihr gerade raus? In Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Commander auch gerne.
Ja,
schreibt uns gerne eure neuen Designs, eure neuen Brews in die Kommentare oder ins Discord. Und damit wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen.
Natürlich, wir können doch nicht aufhören mit Ask Us Anything, dann kriegen wir wieder tausende Fragen, kommen nicht hinterher. Ach warte, das kriegen wir auch, wenn wir es beantworten.
Genau.
Voll großartig.
Dementsprechend machen wir mal weiter mit Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn mit ihrer Frage in den Podcast?
Also, ihr manifestiert eure Frage. Fangt an, die in eure Fingerspitzen reinkommen zu lassen. Dann drückt ihr auf den YouTube-Link unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes, wo wunderschön Discord davor steht. Mhm. Und kommt dann in unseren Discord. Und sobald der Bot euch an die richtige Stelle gedrückt hat, wo ihr Ask Us Anything schreiben könnt, schreibt ihr eure Frage rein und wir beantworten sie früher oder später mal im Biss. Wir müssen irgendwann mal so ein Live-Stream einfach mal gemeinsam machen.
Aber alle
drei
Fragen
Stunden einfach nur durchballern. weil wir haben echt viele und das freut uns immens. Also seid da nicht traurig drüber. Wir hatten neulich auch jemanden, der gesagt hat, boah, lol, ich habe die Frage vor 2 Jahren gestellt, jetzt beantwortet ihr die. Wir haben manchmal schon Sachen, die gesagt haben, so hey, ich habe die vor 2 Tagen gestellt und ihr beantwortet sie. Wir mischen das, keine Sorge, wir mischen das. Aber ja.
Auf jeden Fall. So zum Beispiel von Rainer Wahnsinn die Frage, wurden euch schon mal Karten geklaut und falls ja, was hat es mit euch gemacht? Tatsächlich muss ich sagen, bin ich relativ glücklich, was das angeht. Mir wurden noch keine Karten wirklich geklaut. Ich bin gerade überlegen, ob ich sie mal irgendwie verloren habe. Aber selbst da war es dann mehr so, ich habe sie irgendwo am Tisch liegen gelassen und jemand anderes hat sie dann eingepackt und mir dann zurückgegeben. Also so gesehen wurde mir, glaube ich, noch nichts geklaut. Zumindest nichts, woran ich mich wirklich erinnern kann. Aber natürlich die Frage, wie wurde dir schon mal was geklaut?
Wir nehmen jetzt raus, dass meine Ex-Freundin alle meine Lokana-Karten mitgenommen hat, ja?
Es geht ja um Magic-Karten.
Genau, es geht ja um Magic-Karten. Ich glaube, also Yu-Gi-Oh-Karten wurden mir mal welche geklaut, beziehungsweise meine damalige Freundin, die beste Freundin, hat den Rucksack mitgenommen von mir, weil ich ihn liegen habe lassen und ihr kleiner Bruder hat Karten daraus genommen. Aber sonst war es auch nur einmal, dass ich mein Deck am Tisch liegen habe lassen, also mein Legacy-Deck, und irgendwie 10 Minuten später realisiert habe, oh fuck, mein Deck, da zurückgerannt bin. Aber sonst, naja, also ich glaube, da bin ich auch bisher sehr verschont. Oder ich weiß es halt noch nicht. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das kann natürlich sein. Wie würdest du denn am besten, oder was könntest du den Leuten empfehlen, deren Sachen geklaut worden ist? Was sollen sie ja als erstes machen oder wo sollen sie sich melden, wenn es bei einem Event war? Oder?
Ach, einfach vorher mit so einem Stanzer durchgehen durch die Karten, dann klaut ja auch keiner. Nee, Spaß beiseite, wenn es im privaten Freundeskreis ist oder sonst was, das habe ich in einem sehr, sehr nahen Freundeskreis schon mitbekommen. So, hey, ein guter Kumpel pennt bei mir und am nächsten Morgen wacht man auf und der gute Kumpel ist kein guter Kumpel mehr und man hat auch keine Magic-Karten mehr. Also das habe ich im Freundeskreis erlebt und es war bitter und da geht halt einfach Polizei. Das ist halt einfach so, da geht man zur Polizei, das ist Diebstahl. Wenn man es jetzt auf einem Turnier oder so hat, immer zu den Judges, immer zu den Orga-Teams gehen, weil oftmals findet man die Sachen da. Da hat man dann so eine Missing and Found Box.
Ja, Lost and Found.
Auf dem Command Fest ist zum Beispiel ein Deck abhanden gekommen von einem Kollegen von Eternal Battlegrounds, ehemaliger YouTube-Kollege von uns. Und das weiß ich gar nicht, ob das gefunden wurde, aber dann geht man halt an Leute und sagt, hey, übrigens, ich war auf dem Turnier, mir wurde das geklaut, könnt ihr das teilen? Twitter, Instagram, Judges, alles Mögliche. Einfach nur in der Hoffnung, dass es wiederkommt. Und manchmal, meistens, also tatsächlich meistens, hat man Glück.
Ja. Und das ist halt auch das, was ich eben, worauf ich hinaus wollte. Einfach bei den Versuchen bei den Organisatoren, Judges vor Ort, wie du schon meintest, halt eben zu fragen. Ansonsten ist halt auch einfach bei der Spielerschaft bekannt machen, wenn ihr eine WhatsApp-Gruppe habt für eure lokale Community, sagen, hey, da ist mir was abhanden gekommen. Wenn ihr es irgendwo seht, sagt Bescheid, dass es wieder auftaucht, weil wenn entweder hat es jemand. Also entweder war es ein Versehen, jemand hat es falsch eingepackt, dann ist es so, oh, ich habe diese Karten gefunden, das kann auch halt sein. Wenn es böswillig ist, ist der Next Step für diese Leute meistens, die versuchen irgendwo zu veräußern. Und wenn ihr in einem Local Game Store seid, der Einzelkarten vielleicht ankauft, ist es gut, wenn die Bescheid wissen, wenn
genau
Karten
verloren
sind.
Genau das ist passiert, by the way, bei einem befreundeten Typ, der geklappt wurde.
Also
der
das ist halt
hey, wenn der Typ kommt und Karten verkauft, sag mir Bescheid.
Ja, genau. Oder man sagt halt, hey, ich habe dieses Deck, da sind die Karten drin und dann sucht jemand eine Liste mit 100 Karten, die genau diese Liste ist und verkaufen.
Zufällig.
Das ist halt einfach so bekannt wie möglich machen, dass man es tut. Nicht in Scham verfallen und sagen, oh, ich habe nicht aufgepasst oder so.
Nein, auf keinen Fall.
In die Community glauben und dann wird das schon. Die nächste Frage von Barkauf.
Barkauf, wenn man was bar kauft.
Aber es ist Bahkauf. Barkauf oder so. Egal.
Barkauf.
Hi ihr zwei. Woher kommt eigentlich die Reihenfolge der Symbole auf Multicolored-Karten? Warum heißt es White-Black und nicht Black-White? Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Multicolored-Karte hast, woher kommen in den Mana-Symbolen oben die, wenn du jetzt irgendwie Taser hast, die dann weiß-schwarz, also generisch weiß-schwarz hat? Weißt du, ob das eine Erklärung hat?
Ich glaube ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass die weißen Mana-Symbole, das auf der Karte angefangen wurde. Und die wurden einfach damals auf der Karte verteilt, weil man ja dieses Muster hatte mit freundete Color, böse Color. Das war ja alles Game Design und Game Theory. Und da ist es tatsächlich so, dass es halt, ich muss nochmal den Namen richtig aufrufen in den Kartenrücken, aber ich meine, der fängt ja bei Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Grün an.
Mhm.
Cardback MTG, ich guck mal nach. Genau, er fängt oben bei Weiß an und geht dann über Blue, Black, Red, Green und geht dann halt im Uhrzeigersinn rum. Und genau so bestimmt man dann auch normalerweise, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Farben.
Ja.
Und dementsprechend haben wir zum Beispiel bei einer Taser, die zum Beispiel das hat, einfach erst mit Weiß und dann Schwarz zum Beispiel.
Ja. Es gibt da ab und zu mal Ausnahmen. Ich denke da zum Beispiel an Captain America First Avenger, wo sie rot-weiß-blau machen, wobei es ja eigentlich in dieser Wooburg-Reihenfolge, die du eben meintest, mit dem Color Pie eigentlich ja weiß-blau-rot sein sollte. Das hatte aber dann dieser Flavor-Gründe wegen halt der American Flag, Captain America, blablabla. Da haben sie es halt irgendwie angepasst. Und es kann sein, dass es halt eben in Einzelfällen dann halt auch auf solchen Gründen dann basiert, dass es halt eine andere Mischung an Farben gibt. Also müsst es wahrscheinlich im Einzelfall nochmal irgendwie nachschauen. Aber ich meine, im Großen und Ganzen halten sie sich an diese Wooburg Order. Es sei denn, es gibt einen guten Grund, warum sie es nicht tun.
Also es gibt tatsächlich ein paar Unterschiede tatsächlich. Ich glaube, Atraxa, Praetor's Voice hat es zum Beispiel, glaube ich, auch.
Mm.
Aber das ist, ich kann euch nicht genau sagen, warum das da teilweise so geändert wurde. Also Es verwundert mich selber auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür irgendwie eine Reihenfolge gibt. Also man hat es so, wenn es zirkular ist, ist es halt weiß bis weiß, grün und so weiter und so fort. Wenn drei oder mehr dabei sind, ist es halt Clockverse, lustigerweise. Und bei vier jumpen sie halt so ein bisschen. Es ist teilweise ein bisschen wilder.
Ja.
Und naja, nicht so konstant, wie ich es gerne hätte.
Es gibt halt manchmal halt so, wie gesagt, so Flavorgründe. Oder ist es halt nicht uniformisiert, so die Reihenfolge in manchen Sachen, dass es halt dann nochmal andere Sachen gibt.
Tatsächlich gibt es dafür einen Artikel, den, wo man sieht, wie Personen miteinander reden.
Okay.
Und the Banana Split nennen sie es. Und da geht's mit Mark Rosewater und Aaron und so weiter und so fort genau darum, wie sie die Sachen in Ravnica 1 damals gemacht haben. Und das ist auch die Erklärung, die ich habe. Irgendwo finde ich bestimmt diesen Artikel, dann kann ich ihn mal noch drunter hauen.
Genau.
Aber seid gewiss, das ist ein urig alter Artikel und die Informationen, die da drin sind, ich glaube, der Artikel ist aus 2006, ja. Müsste der sein. Ravnica ist 2006. Dementsprechend kann es sein, dass sich alles daran geändert hat, aber das sind auf jeden Fall noch meine Informationen.
Es hört sich auch richtig an. Also ich habe auch nichts Gegenteiliges gehört, deswegen. Noch eine letzte Frage von Stefan Pagetti. Welche grundlegende Magic-Regel würdet ihr gerne mal ändern, beziehungsweise gefällt euch nicht? Gerne sehr biased antworten. Ich persönlich bin kein Fan davon, dass es keine Boardbegrenzung für Kreaturen gibt, auch wenn es genug Pro-Argumente dafür gibt. Also so ein bisschen dieses, warum hat Hearthstone, ich glaube, es sind nur 7 Kreaturen, warum hat Yu-Gi-Oh! Quasi 5 Monster, die du haben kannst?
Pokémon 1.
Bitte?
Pokémon 1.
Pokémon 1, genau. Wo halt so ein bisschen die Frage ist, gibt es in dieser Form irgendwelche Regeln, wo du sagst, das würdest du gerne mal irgendwie challengen oder wo du sagst, das könnte man irgendwie besser umsetzen?
Magic kann in Multiplayer gespielt werden.
Das findest du nicht gut oder das würdest du gerne ändern?
Das würde ich gerne mal aussetzen, so für ein halbes Jahr. Ich würde einfach gerne sehen, was passiert. Ich möchte die Welt er wollte biased haben, ja? Ich bin Competitive One versus One Spieler und Commander ist ein sehr nettes Format. Viele Leute haben Spaß daran, es geht mir auf den Sack. Ich bin alt und grumpy und ich darf das jetzt gerade sagen. Dementsprechend hätte ich gerne mein altes 1 gegen 1, 60 oder 100, von mir aus auch Highlander 101 gegen 1, ist mir egal. Mhm. Aber ich würde gerne für ein halbes Jahr mal Multiplayer Commander aussperren. Einfach nur, um zu sehen, was dann passiert. Ja? Mhm. Und wenn es darum geht, biased zu sein und eine Grundregel zu ändern, dann die.
Sehr, sehr spannend. Ich find's ganz interessant, wenn es Deckbuilding-Restrictions im Standard oder zumindest auf Arena oder sowas gibt, die Rarity mit einfließen lässt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Altered, die damit herum experimentiert haben. Wahrscheinlich andere TCGs auch.
Ja, es gibt aber sehr viele TCGs, die es machen.
Du kannst bis zu, weiß nicht, 4 Mythics haben, 10 Rares, der Rest muss uncommon und common sein, damit du halt.
Oh ja.
Wir haben momentan zum Beispiel in Standard durch die Shocklands und Starting Town und andere Rare Lands, hast du halt so viele Rares, die du halt für eine Farbkombination schon brauchst, allein für die Mana Base, dass du quasi kaum noch Rare Wildcards zum Beispiel hast für halt eben das Hauptdeck. Und das ist also eine interessante Power Balance, wo man sagt, okay, willst du eine geile Mana Base haben oder willst du die Payoffs aus Mythic und Rares haben?
Das oder spielst so du Mono-Rot Aggro?
Oder nur Aggro,
das ist halt, ich glaube tatsächlich, dass, wenn man das machen würde, würde ich es, glaube ich, nicht auf die Seltenheit beziehen, sondern ich würde, dass es gibt ein Punktesystem in bestimmten Highlander.
Canadian Highlander.
genau, Canadian Highlander. Und ich glaube, so ein Punktesystem, ich glaube, das wäre auch nochmal spannend, tatsächlich, im Deckbau-Restriction. Weil ansonsten favorst du ganz oft einfach Agro-Decks und wir haben, glaube ich, in Standard aktuell genug von Agro-Decks.
Ja, das stimmt.
Aber ich weiß, was du meinst. Wäre auch spannend, ja.
Das ist halt einfach so eine andere Herangehensweise im Deckbau, wo es halt so ein bisschen mehr versucht zu balancen wird. Und selbst bei sowas kannst du ja immerhin sagen, dann könntest du ja auch die Rares und Mythics dann so designen, dass sie explizit dagegen arbeiten.
Oh ja,
so,
stimmt. Dass du halt
nur wenige brauchst, um viel aufzuholen. Und auch eine kontroverse Meinung, ist vielleicht auch nicht so grundsätzliches Ruling-Ding, aber ich glaube, man könnte noch mal an die Companions ran mit den Sachen, die man gelernt hat und noch mal versuchen, neue Designs zu machen.
Ja,
so wie sie es für das March of the Machine Commander Deck von Zita Jabari mit Eminenz gemacht haben, wo sie es einigermaßen gefixt haben, glaube ich, wäre es so langsam an der Zeit, nochmal an Companions ranzugehen, aber diesmal mit ordentlichen Restrictions, die auch besser sind als das, was wir mit Lurus und Jorion und
halt
so bekommen.
Knallen. Dafür darf halt der Companion auch knallen.
Genau.
Aber es darf halt auch Einschränkung sein. Also wir hatten das in Hearthstone auch ganz viel. Wir hatten in Hearthstone, das habe ich damals ja auch schon verglichen, so Sachen wie Baku, der gesagt hat, nur Odd oder nur Even. Sowas wie Reno Jackson, der gesagt hat, jede Karte nur einmal. Das haben wir auch so umgesetzt. Das hat ja auch dann funktioniert. Das waren ja auch die coolen davon.
Ja.
Aber
manche waren einfach zu stark. Looking at you, Loros.
Ja.
Aber das soweit alle Fragen, die wir für diese Woche so haben. Wenn ihr Fragen habt an uns, dann kommt gerne ins Discord, beteiligt euch dann die Community-Aktion, Turniere, alles, was wir da haben. Und stellt eure Fragen ins Ask Us Anything. Dementsprechend sind wir auch am Ende von Folge 304 angelangt. Vielen, vielen Dank, wenn ihr das hier schon schaut oder hört, fürs so lange dabei bleiben. Vielen Dank auch an Holy fürs Sponsoring dieser Folge. Und wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr entweder bei Holy vorbeischauen, auf unsere YouTube-Kanäle, einmal Gamery oder MTG Blackset, jeweils vorbeischauen, da ein Follow reingeben, die YouTube-Videos anschauen, kommentieren und all die wunderbaren Sachen. Wenn ihr uns direkt supporten wollt, könnt ihr sehr gerne tun bei patreon.com/gamery. Und das haben zum Beispiel die Goldunterstützer mit folgenden Namen gemacht: Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L, Jan W, King Bombarder, Lulz, Nico Cup, Siren, Sascha Haas, Synonym, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit, was immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.